aktive Heiligung. Dieses Adjektiv steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nur Heiligung. Aber mit diesem Wort aktiv möchte ich ein paar wichtige Sachen betonen in Bezug zur Heiligung. Warum Heiligung? Was hat Heiligung mit dem geistlichen Kampf zu tun? Einfach alles. Ne, hatte ich schon früher mal gesagt. Heiligung heißt, ne, die Sünde vermeiden und noch einige andere Sachen, aber sagen wir so ganz grob gesagt, Sünde vermeiden. Und was will der Teufel? Will, dass wir sündigen. Und Heiligung ist genau das. Wie können wir das hinkriegen, dass wir ein Leben führen nach dem Willen Gottes und ne, uns entfernen von das, was Gott nicht gefällt. Lass uns zusammen diesen Vers 2. Korinther 7,1 zusammen lesen. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. 2. Korinther 7,1. Total interessanter Vers. Der fasst schon das ganze Thema zusammen, weil hier steht, ich habe hier zwei Worte. Wie heißt das auf Deutsch, das hier, dieses Effekt auf der Buchstabe? So, hier, wenn man so Buchstaben schief macht. Kursiv. Ich habe zwei Worte in Kursiv hier gemacht. Welche sind diese zwei Worte?
Wir uns.
Diese zwei Worte betonen eine wichtige Tatsache. Wir uns reinigen. Wir, das heißt eine Sache, die jeder für sich selbst, auf sich selbst tut. Ne? Jeder tut das auf sich selber. Eine Arbeit, dass man auf sich macht, in Bezug zu sich selbst. So wollen wir uns reinigen. Total wichtig, weil wenn wir uns fragen, was ist Heiligung, würden viele sagen, ja, Heiligung ist eine Sache, die Gott macht. Ist auch richtig. Hier steht es, zur Vollendung der Heiligkeit. Gott vergibt unsere Sünden. Das heißt, er reinigt uns. Ne? Wenn wir uns bekehren, reinigt uns Jesus von aller Schuld. Von aller Schuld, die wir haben vor Gott. Säubert unser Herz. Ne? Macht unser Herz weiß. Das ist der Anfang der Sache. Aber wir sollen das auch zu Ende bringen. Wie bringen wir es zu Ende? Das, was Gott angefangen hat. Indem wir uns reinigen. Da sind noch Stühle da hinten, wenn sie fehlen oder so. Ne? Nächste Seite. Missverständnisse. Ja, wenn wir dieses Wort hören, Heiligung, kommen vielleicht in unserem Kopf einige Bilder vor. Wir denken verschiedene Sachen. Der eine wird vielleicht denken, ja, Heiligung heißt Hochmut. Leute, die sich heiligen wollen, die denken, sie sind was Besseres. Ne? Die laufen durch die Straße mit der Nase nach oben und denken, ich bin besser als alle anderen und so. Ne? Und darum sagen auch viele Leute, ne, das mit der Heiligung, vergiss das. Ne? Vergiss das, weil das ist eine Sache für Menschen, die auserwählt sind sozusagen oder Menschen, die ein bisschen bekloppt sind etc. Nein, alles falsch. Darum habe ich hier geschrieben, Missverständnisse. Das ist ein Missverständnis, weil in der Bibel werden wir aufgefordert, uns zu heiligen. Hebräer 12, 14. Die Bibel sagt, heiligt euch. Haben wir nicht erfunden. Ne? Das ist nicht eine Sache von einer kleinen Gruppe, die jetzt irgendwas Neues erfunden hat in Bezug zum Glauben. Nein, die Bibel lehrt uns in ganz vielen Stellen über die Heiligung. Heiligung muss auch in unseren christlichen Wortschatz, müssen wir das integrieren. Müssen wir auch verstehen, was es bedeutet. Ne? Dürfen wir auch nicht falsch benutzen. Zweite Meinung, die falsch ist, dass Heiligung ein Versuch wäre, die Errettung zu bezahlen. Ne? Es gibt Leute, die, wenn man sagt, ja, ich bin im Prozess der Heiligung, dann sagen die, aber warum hat Jesus dir schon die Sünde nicht bezahlt oder so? Das ist eine falsche Einstellung. Heiligung heißt nicht zu sagen, ja, Jesus hat 50% meiner Sünden bezahlt, die anderen 50% bezahle ich. Nein, das ist falsch. Ne? Jesus hat hundertprozentig meine Sünde vergeben. Aber warum? Dann sollen wir uns heiligen, weil Heiligung bedeutet, den Willen Gottes zu suchen und zu tun. Ne? Ist quasi ein Synonym dafür. Ne? Einfach sagen, ich will den Willen Gottes tun, jeden Tag mehr. Ne? Und darum hat auch das Wort Heiligung so diese Buchstabe am Ende, UNG. Ne? Das heißt UNG am Ende eines Wortes. Das ist ein Prozess. Heiligkeit ist eine Sache. Dein Heft ist wahrscheinlich da, Rassan.
Ja.
Hm? Ne? Heiligkeit ist eine feste Sache sozusagen. Und Heiligung ein Prozess. Alles, was mit Ung endet, ist immer, ne, eine Sache, die im Laufe einer Zeit passiert. Ne? Reinigung oder, ne, andere Worte, die mit Ung enden, beschreiben so Sachen, die im Laufe der Zeit passieren. Ne? Drittes Missverständnis. Das Heilige wären die katholischen Heiligen. Das ist ganz falsch. Ganz falsch. Ne? Wenn wir sprechen Heiligung, dann denkt vielleicht der eine oder andere, du wirst sein, so wie ein katholischer Heiliger. Ne? Du wirst einen Heiligenschein oder wirst angebetet werden in der Kirche. Ne? Alles falsch. Ist einfach falsch. Und nicht, weil andere eine falsche Idee haben, sollen wir auch eine falsche Idee haben. Da sind Stühle, Schwester, vielleicht quetschen wir ein bisschen. Hier neben deinem Mann vielleicht. Okay, gut. Das ist noch Platz frei. Ganz falsche Idee, so wie der Feind immer macht. Ne? Er weiß, die Menschen wollen sich heiligen, sollen sich heiligen. Und nur wer sich heiligt, der wird auch Gott sehen. Ne? Es steht, werden wir gleich lesen. Darum weiß der Feind, ich muss alles tun, dass die Menschen sich nicht heiligen. Er versucht alles, dass die Menschen in ein weltliches Lebensstil weitermachen. Das wäre das Gegenteil von Heiligung. Ne? Und dann hat er das mit dem Heiligen erfunden. Er hat gesagt, da gibt es eine Gruppe Menschen, ne, ganz besondere, die sind die Heiligen. Ne? Alles Lügen. Jeder Christ ist ein Heiliger. Ne? Noch ein Satz über die Heiligen. Die Heiligen wurden von der römischen Institution für ihre Dienste an die Staatskirche heilig gesprochen. Warum wurden sie heilig gesprochen? Weil das, was sie getan hat, war eine totale Unterstützung, eine wichtige Unterstützung für die Pläne, für die Ziele der römischen Institution. Und darum wurden sie heilig gesprochen. Zum Beispiel der Augustinus, der hat viele Sachen ganz falsch gelehrt, viele Bibeltexte umgekehrt, aber das war interessant für die römische Institution, weil dann konnten sie ihre Macht ausbreiten mit diesen philosophischen Argumenten, die Augustinus erfunden hat. Und darum haben sie ihm heilig gesprochen. Ne? Und auch ein anderer hier in Deutschland, der Borromäus, der heilige Borromäus, der hat hunderte von Menschen umgebracht, weil sie sich bekehrt haben zum Luthertum, zur Reformation. Was hat die römische Institution gemacht? Heilig gesprochen, ne? Weil er so viel Gutes für diese Institution gemacht hat. Das sind nur Beispiele. Vielleicht gibt es auch unter diesen sogenannten Heiligen auch gute Menschen. Da werde ich nicht abstreiten, okay? Aber nur, dass wir das nicht durcheinander bringen. Was Jesus, was die Bibel, was der Apostel Paulus Heilige nennt, ist das, was wir heute studieren. Und was die anderen sagen, das interessiert uns nicht, sagen wir so. Heilige sind alle, die Jesus gehorchen. 1. Korinther 6, 2. Könnt ihr zu Hause lesen. Ne? Heilige wird im Neuen Testament gebraucht als Synonym für Nachfolger Jesu. Stellt euch das mal vor. Das muss man unter der Zunge zergehen lassen. Heilige wird im Neuen Testament als Synonym für Nachfolger Jesu gebraucht. Okay? Das heißt, es gibt Leute, ne? Ich kenne ein paar Leute in Brasilien, wenn man sich trifft, man sagt so, wie geht's dir, Heiliger? Ne? Oder so, ne? Das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber das ist biblisch, ne? Wie geht's dir, Heiliger? Ne? Wie geht's dir, Heiliger? Guck auf deinen Nachbar und sag, wie geht's dir, Heiliger? Wie geht's dir, Heiliger?
Wie geht's dir, Heiliger?
Halleluja, ne? Es ist ein bisschen so haarsträubend, ein bisschen Gänsehaut. Ne? Weil Jesus hat unsere Sünden vergeben. Das ist einmal so die erste Hälfte der Sache, die eine Seite der Münze. Darum sind wir heilig. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum wir uns heilig nennen, weil wir auch in Heiligung leben. Ne? Das ist hier kein Spitzname, kein grundloser Spitzname. Das heißt, ich kann nicht einen Menschen nehmen, der jetzt ein Krimineller ist, der ein Hurer ist, etc. und sagen, ich gebe dir jetzt den Namen, Spitznamen Heiliger. Ne? Das ist nicht im Sinne der Bibel. Die Bibel nennt die Christen Heilige, weil sie sich auch so benehmen, weil sie auch so leben. Das ist der Grund. Total wichtig, dass wir das verstehen. Ne? Ist hier nicht einfach so gesagt. Schwester, wolltest du was sagen?
Nee, ich
hab's. Okay. Ja. Gut. Ne? Das soll uns nachdenklich machen. Halleluja. Okay, gut. Soll uns nachdenklich machen. Wenn jemand Halleluja sagen will, dann macht mit offener Hand, und wenn jemand sprechen will, dann mit dem Finger so, okay? Dass ich unterscheiden kann. Okay.
Man macht das nicht.
Okay.
Das macht easy.
Dann wie kann man ein anderes Zeichen machen oder so dann. Nein, egal. Das ist total wichtig, dass wir verstehen. Wir sind genannt Heilige. Und in der Bibel ist das Wort Heiliger und das Wort Sünder zwei Antonymen, zwei Worte, die gegensätzlich sind. Die Menschen ohne Jesus, die sind genannt Sünder. Die Menschen mit Jesus sind genannt Heilige, aber das ist hier nicht nur so ein Spitzname, sondern weil man so ist. Die Menschen ohne Jesus, die wissen gar nicht, dass sie sündigen, aber sie tun es. Und wir mit Jesus, wir kämpfen, um die Sünde zu meiden. Darum sind wir Heilige genannt, weil wir so leben. Ist eine ganz ernste Sache. Nächste Überschrift, Heiligung. Woher kommt unsere Heiligung? Andreas, würdest du hier bitte 1. Petrus 1,16 ganz laut lesen, dass alle hören?
Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Ja, Halleluja. 1. Petrus 1,16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie können wir das verstehen, wenn wir jetzt Nachfolger Jesu sind? Wollen wir Jesus ähneln? Wenn wir Nachfolger Gottes sind, wollen wir Gott ähneln. Ne? Und wenn Gott sagt, ich bin heilig und wir wollen uns Gott ähneln, dann müssen wir auch heilig sein. So erklärt man diesen Vers. Ne? Und Gott erinnert einfach daran, seid heilig, weil ich heilig bin. Und wer die Heiligkeit nicht liebt, kann Gott nicht lieben, sozusagen. Ne? Dann ist er nicht im Geist, er ist nicht in diesem Lebensstil Gottes. Aus diesem Vers erkennen wir folgende Wahrheiten. Heiligung kommt aus Gott, er ist das Vorbild. Ja, was bedeutet, heilig zu sein? Ja, gucken wir auf Gott, wie er ist. Und dann werden wir sehen, was es heißt, heilig zu sein. Er lügt nicht, er sagt immer die Wahrheit. Er ist gut, er beschenkt uns und so weiter und so weiter. Dann können wir sehen, was es heißt, heilig zu sein. Schauen wir auf Jesus. Wie hat er gelebt? Dann können wir wissen, was es heißt, ein Heiliger zu sein. Er ist unser Vorbild und auch die Kraft, wenn er in unserem Herz ist, dass wir das tun. Dass wir den Geist und durch ein Gebet und durch die Gemeinschaft alles die Kraft bekommen, auch gegen die Sünde zu halten. Ja, Punkt Nummer zwei da oben. Heiligung ist die Folge, dass wir einen heiligen Gott dienen und dass er in uns wohnt. Wenn jemand jetzt behauptet, er ist ein Christ, aber lebt in Sünde, da stimmt irgendwas nicht, kann irgendwas nicht stimmen. Weil wenn jemand Gott liebt, liebt auch seine Art. Jetzt ein paar Bibelverse, die das Thema Heiligung behandeln. Lass mich eine kleine Erfahrung erzählen. Mein Leben lang oder seit meinem 18. Lebensjahr begleitet mir dieses Thema Heiligung. Und das war sehr interessant, woher das kam. In einer Jugendgruppe war ich mal, eine ganz große Jugendgruppe, da waren 40 oder mehr Jugendliche. Und in solche Jugendgruppen, dann predigen auch die Jugendlichen. Ne? Dann war ein Jugendlicher, er sollte eine Andacht vorbereiten. Und er hat dieses Thema gewählt, Heiligung, und hat angefangen, zu sprechen und hat immer Bibelverse zitiert. Hat ein Bibelvers genommen, ein bisschen erklärt, dann ein anderes Bibelversen und dann nach 10 Minuten oder so, dann haben die anderen Jugendlichen gesagt, ja, 10 Minuten ist schon gut, ne? Dann, bin gleich fertig. 15 Minuten, 20 Minuten. Immer Bibelverse. Und dann hat er 40 Minuten gesprochen und dann habe ich, und alle waren so sauer, ne, so lange sprechen, wir wollen doch ne, spielen oder so, was die Jugendlichen so machen in ihren Treffen. Aber für mich ist die Botschaft geblieben, dass es hunderte Texte in der Bibel gibt, die über die Heiligung sprechen. Ganz fest. Und der Feind will nicht, dass wir diese Texte sehen. Wenn wir diese Texte lesen, dann springt manchmal unser Auge über diese Texte. Weil die sind so oft in der Bibel zu treffen. Na, als ich diese Lektion vorbereitet habe, musste ich ganz, ganz viele Texte weglassen. Muss ich immer machen, wenn ich Lektionen vorbereite. Wenn ich hier alle Texte zitieren würde, die über dieses Thema sprechen, dann würde es so dick werden, ne? Wenn wir hier nur stundenlang nur Bibeltexte lesen, könnt ihr zu Hause machen, die ganzen Adressen aufschlagen. Hier ein ganz interessantes, Epheser 1,4. Schwester Nelly, würdest du bitte hier Epheser 1,4 ja, ganz ja. laut.
Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe. Epheser 1.
Halleluja. Das müssen wir uns unter die Zunge zergehen lassen, ne? Er hat uns auserwählt, okay, schon schön, aber er hat nicht grundlos auserwählt, sondern hat ein Ziel damit. Und wann hat er das gemacht? Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt. Sehr interessant, ne? Nicht ziellos, damit. Damit heißt, er hatte ein Ziel. Was war das Ziel? Wir heilig und tadellos vor ihm seien. Was ist das Ziel, das Gott mit uns hatte, bevor er die Welt geschaffen hatte? Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Er hatte das im Gedanken. Warum werde ich den Rolf erschaffen? Ja, dass er vor mir steht, heilig und tadellos. Jeder kann seinen eigenen Namen da reinmachen. Das Ziel Gottes. Und wenn wir dann die Heiligung folgen, dann erfüllen wir auch den Ziel Gottes. Gott erwartet Heiligung von uns. Wer ist der Nächste in der Reihe? Rassel, würdest du bitte hier 1. Thessalonicher 4,3 bitte lesen.
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher
4,3. Ne? Der Wille Gottes, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Ne? Ganz klar. Natürlich ist der Wille Gottes viel breiter, sagen wir so, gestreut, da kann man das erklären, das kann man kauen, ne? Das sprechen wir, das werden wir besprechen noch in den nächsten Lektionen, einige sehr konkrete Sachen, was der Wille Gottes ist, aber alles fasst immer das zusammen, die Heiligung. Warum, ne, sollen wir dies und jenes lassen, das Sünde ist, etc.? Weil das mit Heiligung zu tun hat, dass wir die Sünde lassen, ne? Und das hier fasst alles zusammen, dieser Vers fasst alles zusammen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Bruder, wie ist dein Name noch?
Rasen.
1. Korinther 1,2.
Heiligung ist die...
Nein, nur der Vers an die Gemeinde.
Also an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Heiligen in Christus Jesus, an die berufene Heiligen.
Danke. Ne? Apostel Paulus fängt diesen Brief an, 1. Korinther. Er fängt diesen Brief an mit dieser, das ist der zweite Vers, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Jesus Christus, weil bedeutet das, Jesus Christus hat uns gereinigt, als wir uns bekehrt haben, als wir unsere Sünden bekannt haben. Er hat uns von Sünde gewaschen. Okay, das heißt, Geheiligten, geheiligt. Wir wurden geheiligt. Aber hier steht an die berufenen Heiligen. Was bedeutet ein berufener Heiliger? Jeder von uns ist ein berufener Heiliger. Alle oder die meisten Übersetzungen bringen berufene Heilige und das ist etwas irreführend. Aber es gibt die Hoffnung für alle, diese Bibel, dort heißt es, Gott hat euch dazu berufen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Eine andere Art und Weise, das Gleiche zu sagen, Heiligung heißt, zu leben, wie es Gott gefällt, die Sünde zu lassen, etc. Gott hat euch dazu berufen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Ne? Warum hat uns Gott gerufen? Warum hat Gott gesagt, kommt zu mir? Weil wir leben sollen, wie es ihm gefällt. Normal, leicht zu verstehen. Aber was gefällt Gott? Die Heiligung, ne? Dass wir das Böse nicht mehr tun. Ne? Und noch was anderes, werde ich gleich drauf kommen. Ne? Nächster Vers, Schwester Nashma, Hebräer 12, 14.
Jagt nach dem Frieden jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14.
Ne, total wichtig, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne die Heiligung. Und interessant, das ganz erste Wort, jagt. Ne, jagt. Finde ich ganz schlimm, jagen. Ne? Würde ich nie tun, ja, ein Gewehr auf ein Tier schießen oder so, würde ich nie tun. Es gibt auch viele Leute, die das tun. Finde ich schrecklich. Aber der Gedanke dahinter, dass, ne, wie viele Energie, mentale Energie man braucht, das zu tun. Ein Ziel zu setzen und sich vorbereiten, Waffe kaufen und so weiter und im Wald gehen. Und das ist eine Menge Vorbereitung und Arbeit. Und hier heißt Heiligung ist auch so eine Arbeit, die wir als Ziel setzen sollen und dann auch arbeiten, dass wir sie konkretisieren. Heiligung ist nicht nur so ein schönes Wort, aber die ist ganz konkret in unserem Leben. Heiligung ist unbedingt notwendig. Ne? Wenn jemand sagt, vergiss mal dieses Thema oder so, ich will ein Christ sein ohne Heiligung, geht nicht. Viele versuchen es, aber es geht nicht. Wann geschieht Heiligung? Ja, wie gesagt, es sind zwei Punkte. Geheiligt, das ist dieser Punkt, wo man sich bekehrt, wo Jesus unsere Sünden vergibt. Aber es ist auch ein Prozess, Heiligung, es ist ein Prozess. Der Prozess der Heiligung dauert das Leben lang, unser Leben lang. 2. Korinther 7, 1. Und wir werden in der Schrift dringend aufgefordert, diesen Prozess anzutreten und weiterzuführen. Ja? Immer in der Heiligung bleiben, die ganze Zeit die Sünde vermeiden und noch weiteres. Ganz interessant, die nächste Überschrift auf Seite 42, nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Warum habe ich gewählt den Titel aktive Heiligung? Wir kommen gleich drauf. Nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jetzt denkt, dass ich nicht ganz logisch denke, aber was meine ich damit? Es gibt viele, die denken, ja okay, nicht zu sündigen, das ist wichtig, nicht sündig. Sage ich auch, bin ich da hundertprozentig damit einverstanden, nicht zu sündigen, das ist wichtig. Ja? Wenn jemand sündigt, dann hat er ganz schlechte Karten mit Gott, dann ist er auf dem falschen Weg, ist nicht mit Gott. Wenn jemand sagt, ich werde heute sündigen, wenn jemand die Sünde liebt, okay, nicht sündigen ist total wichtig. Das ist ein guter Anfang, komme ich gleich zu. Ne? Aber es gibt Leute, die denken dann, oder die machen so eine mentale kleine Liste, was ist Sünde? Und denken, das darf ich nicht tun. Und alles andere denken die, okay, alles andere darf ich 1000 Mal am Tag machen. Ne? Versteht ihr? Was ist Sünde? Darf ich nicht tun. Alles andere, 1000 Mal am Tag, kein Problem. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Hier habe ich eine Zeichnung gemacht. Ne? Alle haben die, sehen die Zeichnung. Die Zeichnung hatte ich schon vor ein Jahr ungefähr euch gezeigt, diese gleiche Zeichnung. Nur ich habe die ein bisschen verändert. Ich habe gemerkt, dass da eine kleine Änderung machen sollte. Das heißt, hier ist ein schwarzes Viereck. Das ist die Sünde, das Leben ohne Gott. Menschen, die jetzt jeden Tag 1000 Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Das müssen nicht unbedingt kriminelle Handlungen sein. Das kann auch gute Sachen sein, aber einfach, weil sie nicht Gott gehorchen. Die Sünde. Und wenn man sich bekehrt, was passiert dann? Dann fängt so ein graues, ne, Farbverlauf. Hier grau und da weiß. Warum fängt es dann mit grau an? Nein, natürlich, die Sünde keinen Platz hat im Leben von eines Christen. Sünde nicht. Hier ist nicht schwarz. Wenn man sich bekehrt, von da an gibt es kein Schwarz mehr, ne, übertragenen Sinn. Da gibt es nur Grau. Und was heißt Grau? Na, hier, Übertretungen, Last, Verfehlungen, habe ich hier drauf geschrieben. Ich behaupte einmal zuerst, dass es diese graue Zone gibt. Nur, dass wir das verbildlichen, was ist die Heiligung, dass wir jeden Tag mehr Jesus ähneln. Das ist ein Ziel, das wir im Leben nie erreichen werden, okay? Aber das ist das Ziel und wir gehen immer weiter. Ja, wenn jemand sagt, ja, ich werde das Ziel nicht erreichen, ich bleibe immer hier, ne? Immer hier. Ist auch falsch, ne? Zu denken, ich bleibe immer im Ausgangspunkt, weil ich das Ziel nie erreichen werde. Nein, so ist es falsch zu denken. Wir müssen laufen, wir müssen kämpfen, obwohl wir nie perfekt werden sein, ne? Auch weil es schlimm wäre, wenn wir jetzt perfekt an der Perfektion ankommen könnten in diesem Leben, dann wäre es dann langweilig, ne? So, jetzt bin ich perfekt, ne? Pff, jetzt zu Ende mit dem Kämpfen und Ziele etc. Ne? Okay, wir haben das Ziel, bis zum letzten Tag unseres Lebens kämpfen und die Heiligung nachzugehen. Der Gedanke eines solchen Farbverlauf wird gestützt auf Texte wie folgende. Wer ist Franziska, würdest du bitte? Hebräer 12,1.
Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umschreibt, und lass uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns.
Hier werden zwei Worte benutzt, interessanterweise. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. Denn Christ muss die Sünde ablegen, ganz offensichtlich. Aber es gibt noch andere Sachen, die nicht Sünde sind, die wir auch ablegen sollen. Andere Sachen. Und hier habe ich ein paar Bibelverse genommen. Von diesen Bibelverse habe ich diese drei Worte genommen. Übertretungen, Last, wie gesagt, Verfehlungen sind andere Sachen. Na, natürlich nicht konkret hier so allgemein, Übertretungen, Verfehlungen, allgemein. Aber was kann das jetzt konkret bedeuten? Werden wir gleich drauf kommen. Was ist dann diese Last? Was sind diese Sachen? Oder was ist eine Last? Last, ne, was Schweres, was wir auf den Schultern tragen. Eine Last. Stellt euch mal vor, ihr müsstet überall, wo ihr hingeht, immer eine Tasche mit irgendwas tragen, was jetzt 10 Kilogramm schwer ist oder so. Ne? Das würde euer Leben ziemlich belasten, mühsam machen, ne? Erschweren und so. Eine Last, das heißt Sachen, die wir mit uns tragen, die unser Leben erschweren, aber jetzt im geistlichen Sinn, eine geistliche Last, das sind 1000 Sachen, die unser geistliches Leben oder unser geistlicher Fortschritt bremsen oder verhindern. Ne? Das sind diese Last, was ist Plural von Last?
Lasten.
Lasten, danke, Lasten. Ne? Wir sollen diese Sachen, wir sind eingeladen, auch diese Sachen abzulegen. Eingeladen, ne? Niemand wird uns zwingen. Niemand zwingt uns. Wir gehen trotzdem in den Himmel. Der Apostel Paulus hat benutzt dieses Beispiel von Gold, Silber und dann sagt er, ja, was wir gebaut haben in unserem Leben, wird durchs Feuer und es gibt Sachen, die, ja, sozusagen, er benutzt dieses Beispiel. Das heißt, wenn wir mal sterben, dann wird geschaut, was haben wir gemacht. Und das, was wir gemacht haben, ist das jetzt ewig? Ist das jetzt, bringt das was in der Ewigkeit? Oder war das alles nur verlorene Zeit? War das alles nur weltlich? Er macht diesen Vergleich mit Sachen, die verbrennen und Sachen, die nicht verbrennen. Und da können wir uns Gedanken machen. Die Sachen, wo wir unsere Zeit investieren, die Aufgaben, wo wir unsere Zeit investieren, wird das in der Ewigkeit Profit sozusagen, Entschuldigung, ne, bringen? Oder ist es nur weltlich? Ne? Okay, wer ist der Nächste? Stefan? 1. Thessaloniker 4,1.
Weiterhin, Brüder, bitten und ermahnen wir euch an Jesus, dass ihr im Leben noch mehr zunehmt, nämlich.
Dass ihr noch mehr zunehmt, das heißt immer mehr, ne? Ist nicht so eine Sache, die, okay, ich habe mich bekehrt und jetzt geht mein Leben immer so gleich weiter. Nein, immer mehr sollen wir leben, wie es Gott gefällt, immer mehr suchen und uns fragen. Hilft dies und das mein geistliches Leben? Ne? Gut, Selbstreinigungsprozess. Gott heiligt uns, okay. Gott ist der Urheber unserer Heiligung, haben wir schon gesehen. Aber wie tut er das? Ne, viele denken, ja, Gott kommt und er, und wenn ich jetzt ein böses Wort sagen will, dann kommt Gott und hindert mich daran. Ne? Oder wenn ich jetzt stehlen werde, strecke meine Hand aus und dann kommt Gott und ein Engel und streckt seine Hand aus und hindert mich daran. Nein, so ist es nicht. Gott kommt und flüstert in unseren Geist und sagt, das ist falsch. Aber ob wir das tun oder nicht, das liegt bei uns. Ne? Gott sagt, das ist falsch. Aber ob aufpassen, auf. Er hat sich eingehakt. Gleich kippt das hier. Entschuldigung, Joel. Entschuldigung, dass ich geschrien habe. Aber das Problem war, es war... ich war... Ja. Gesegnete Kamera. Daher könnt ihr alles auf YouTube wieder hören. Gott flüstert in uns, ne? Durch sein Wort auch manchmal ganz stark oder durch die Predigt, ne? Er sagt, tu das nicht. Aber er kommt nicht so ganz konkret und hindert uns mit seiner, ne? Wenn wir jetzt die Hand aufstrecken, dann kommt ein Engel und bremst uns. Oder wenn wir was sagen sollen, dann kommt ein Engel, erscheint ein Engel mit seinen Flügeln und sagt, das ist Lüge, ne? Das passiert nicht. Das heißt, Gott sagt uns durch sein Wort, durch die Predigt und in unserem Gewissen, das ist falsch, tu das nicht. Aber ob wir das tun oder nicht, hängt von uns ab. Ne? Er inspiriert uns, er leitet uns, aber nur mit unserer aktiven Kooperation funktioniert das. Aktive Kooperation. Ne? So wie ein Schiff, ne? Ein Segelschiff. Es kann nur segeln, wenn der Wind da ist. Aber der Wind kann auch nicht allein von sich selbst. Das Schiff muss auch richtig eingestellt sein. Wie heißen die Segel? Ne? Die Segel müssen auch ausgebreitet sein, etc. Und das Ruder muss auch gelenkt werden, etc. Und so Gott, er bläst auf uns, er inspiriert uns, aber wir müssen auch unser Teil machen, dann mitmachen, so wie ein Team sozusagen, eine Kooperation. Ne? Wer ist denn die nächste, Schwester Asi? 1. Timotheus 6, 11.
Du aber, o Mensch Gottes, flieh diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut.
Halleluja. Das heißt, er zitiert hier irgendwelche Dinge, die man nicht tun soll, und dann zitiert er die Sachen, die wir tun sollen. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das heißt, anstrengen, arbeiten, diese Sachen zu tun. Mehr als nicht sündigen. Ne? Dieser Satz, was ich vorher ein paar Mal erwähnt habe, nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Ne? Sünde ist nicht nur das Tun, nicht nur das Tun dessen, was Gott nicht gefällt, sondern auch nachlässig sein im Tun von dem, was Gott von uns verlangt. Habt ihr diesen Satz verstanden? Es gibt zwei Arten zu sündigen. Sachen zu tun, die Gott verboten hat, aber auch Sachen nicht tun, die Gott geboten hat. Versteht ihr? Ne? Wenn wir, das ist auch eine Art, nicht zu gehorchen. Ne?
Über Jona.
Jona zum Beispiel. Ne? Nächste. Evelyn.
Wer den Guten zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jakobus 4,17.
Ne? Ganz klar. Sachen nicht tun, die Gott will, dass wir tun. Zum Beispiel die Pharisäer. Die Pharisäer, die waren sehr gut daran, immer sich zu fragen, habe ich jetzt gesündigt oder ist dies und jenes Sünde? Aber wir schießen darüber hinaus. Wir sollen das tun, aber auch was anderes. Und wir fragen, Vater, was ist dein Wille? Was willst du von mir? Was willst du, dass ich tue? Das ist positiv, das ist Aktion. Ne? Nicht nur nicht tun, aber okay, nicht tun ist wichtig, aber tun von seinem Willen. Ne? Der Schlüssel zur Heilung ist nicht alleine der Wunsch, Gott nicht zu missfallen, sondern auch der Wunsch, Jesus immer mehr zu ähneln und ihm zu gefallen. Ne? nicht nur missfallen, sondern gefallen. Gott gefallen. Halleluja. Das ist das Ziel. Und darum hat auch Jesus gesagt, diesen interessanten Vers, wenn ihr die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, werdet ihr nie ins Reich Gottes einkommen. Warum? Weil die Pharisäer, die haben immer gedacht, was darf ich nicht tun? Was darf ich nicht tun? Aber der Christ, der muss darüber hinausschießen, der muss auch denken, was soll ich tun? Ja? Total wichtig. Ja? Richtungsänderung. Viele Menschen gehen jetzt geistlich kaputt. Warum? Wenn ich jetzt ein ganz starkes Auto hätte, ein BMW Nummer 7 oder so, ne? Und gehe Richtung eines Abgrunds und plötzlich kann ich mehr die Schaltung nicht mehr, die funktioniert nicht mehr. Und dann fange ich an zu bremsen, ne? Aber das klappt nicht so gut. Und dann bremse ich ganz stark, immer stärker, ne? Das fängt an zu rauchen, ne? Und ich denke, ich werde in diesem Loch fallen, ne? Was kann ich dann tun, dass ich den ganzen Auto nicht kaputt mache, dass ich in den Loch nicht falle? Ich kann einfach sagen, ich biege an die nächste Kreuzung, ich biege immer ab, ne? Und fahre nicht in Richtung Loch. Aber bildlich gesprochen ist das, was viele Christen machen. Die denken, okay, ich darf nicht sündigen. Und die denken den ganzen Tag, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Das heißt, die bremsen. Nein, 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 nein. Aber, und dann gehen sie auch geistlich kaputt. Die gehen geistlich kaputt. Weil dann wird die Versuchung immer größer. Ich darf das nicht denken. Ich darf an Pornografie nicht denken. Aber umso mehr ich diesen Satz durch meinen Kopf lasse, umso mehr denke ich auch daran. Versteht ihr? Oder ich darf nicht an, ne, andere hassen. Ich darf diesen Nachbarn nicht hassen, ne? Obwohl er mir das und das getan hat. Und wenn ich das denke, dann wächst automatisch der Hass gegen ihn, ne? Und das heißt, nein, das Wort nein, das macht uns kaputt irgendwie. Und hier steht Richtung ändern. Wie können wir die Sünde besiegen? Einfach, indem wir die Richtung ändern. Das heißt, ein, der nicht an Gott glaubt, der geht Richtung Dunkelheit sozusagen. Vor ihm liegt die Dunkelheit, das Licht liegt hinten. Er geht in diese Richtung. Und wenn man sich bekehrt, dreht man um und geht in Richtung Licht. Da ist nichts schwer daran. Nichts schwer daran. Und so auch mit der Heiligung. Wenn man die Sünde vermeiden will, was sollen wir tun? Sollen wir Gutes tun. Am Gutes denken. Ne? Gute Sachen, an guten Sachen denken. Unsere Gedanken mit guten Gedanken füllen. Dann gehen die Schlägen automatisch weg. Ist total leicht. Ist total leicht eigentlich. Ne? Wer ist der Nächste in der Reihe? Bist du? Okay. Dann Nelly. Hier, 1. Petrus 4, 1 und 2.
Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. 1. Petrus 4, 1 bis 2.
Hier habe ich auch ein paar Worte hier jetzt fett gemacht. Nicht mehr den Lüsten, sondern zu leben nach dem Willen Gottes. Das heißt, das ist ein Tausch. Man hört auf zu sündigen. Und was tut man dann? Man tut den Willen Gottes. Ne? Das ist nicht nur ein Stillstand. Ne? Viele denken, ja, als ich ein Sünder war, dann bin ich, sagen wir so, mit dem Auto irgendwie rückwärts gefahren. Ne? Die Menschen ohne Jesus, die fahren rückwärts. Die fahren in der falschen Richtung. Und wenn ich mich bekehrt habe, dann habe ich das Auto im Leerlauf getan. Und gut, dann gehe ich nicht mehr in der falschen Richtung. Aber darum geht es nicht, dass wir nicht mehr in die falsche Richtung gehen. Es geht darum, dass wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Ne? Das heißt, aufhören zu sündigen ist total wichtig. Ist die Bekehrung. Aber dann sollen wir das Gute, der Wille Gottes tun.
Also sollen wir quasi nicht immer sagen, wie du das gesagt hast, Bruder Rolf, nein, das ist falsch und egal, was wir machen, alles ist dann falsch. Also quasi stoppen uns diese Gedanken mit diesem Nein und jetzt als Beispiel, weiß nicht, der hat das und das ist nicht richtig, sein Charakter ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Also stoppt uns das quasi, den Willen Gottes zu gehen.
weil wir zu wenig offenbar oder Verständnis oder weil wir uns nicht so interessieren für das Thema, was will Gott von mir? Ja. Welches ist der Weg Gottes für mich? Weil welches ist der Plan Gottes für mich? Weil wir uns so wenig Gedanken machen mit dieser Frage.
Und mehr Gedanken über das andere, dieses Nein, das ist nicht richtig, nein, das nicht, und das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht anziehen.
So, ja, also Verbote. Genau, also nach Menschenweise. Aber nicht nach Gottesweise. Ja. Weil die sind Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden. Und der Geist führt uns in alle Wahrheiten. Wenn wir den Geist haben, dann wird er uns überführen von Sünden und wird uns zeigen, Evelyn, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Und er wird uns korrigieren.
Mhm.
Und er wird uns leiten und uns. Aber wenn wir anfangen, selber zu suchen, aus eigener Kraft heraus, dann fangen wir an, wieder ins Religion zu gehen. Aber wir leben da nicht in der Freiheit Gottes, wo Gott uns dann eigentlich führen will und uns leiten möchte und uns offenbaren will.
Aha. Ja, genau, das wollte ja, ich denke, das Thema ist noch nicht so ganz durch. Ich möchte einfach sagen, so diesen psychologischen Prozess betonen. Was passiert mit vielen Leuten, warum sie quasi auf dem Glauben abfallen oder dass sie gesetzlich werden? Weil sie das Richtige erkannt haben, Sünde ist schlecht. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Sünde ist schlecht und das sollen wir auch lassen, diese Sachen. Ne? Klamotten anziehen, die jetzt sinnlich sind, etc., sollen wir auch lassen. Das Nein ist wichtig, aber das Nein ist das Ausgangspunkt. Das heißt, aufzuhören, das schlecht in der falschen Richtung zu gehen, ist das Ausgangspunkt, aber dann nicht stehen bleiben, sondern in der richtige Richtung gehen mit den guten Taten. Und der nächste Text, Andreas, würdest du hier Philipper 4,8 bitte lesen?
Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht.
Philipper 4,8. Was ich vorher gesagt habe, wir sollen unsere Gedanken erfüllen mit Gutes, mit wichtigen Gedanken, mit der Bibel, mit Lobpreis, mit ja auch sogar andere Menschen loben. Ne? Nicht mehr hingehen und sagen, du hast was Falsches gemacht, aber wie oft habt ihr schon mal euren Nachbarn oder eure Kinder oder eure Eltern oder eurer Ehepartner gesagt, gut gemacht. Ne? Glückwunsch, das war toll, ne?
Ne? Aber immer dann daran zu klammern, nein, das ist nicht richtig und das hast du falsch und dies hast du falsch, so bist du. Das ist das, das was ich meine und das sehe ich auch sehr, sehr viel bei Geschwistern, dass es leider so ist.
Aha.
Und das ja. ist das, was ich sagen will, das stoppt den Glauben, statt einfach vorwärts zu gehen und gar nicht an die Sache zu klammern. Du hast so.
Ich würde euch sogar wünschen, dass ihr noch mehr Sachen falsch macht. Ja, Schock jetzt, ja. Aber ich habe mal eine kleine Geschichte erzählt und einige von euch werden sich erinnern von diesen zwei Arbeitern in der Fabrik. Zwei Arbeiter in einer Fabrik, die machen, wie, warum auch immer, jede 100 Mal, die sie ein Teil zusammenschrauben, machen sie einmal einen Fehler. Jedes 100. Mal einen Fehler. Und am Ende des Tages hat einer von ihnen 5 Fehler gemacht und der andere hat 9 Fehler gemacht. Welche von beiden wird der Inhaber der Fabrik am meisten lieben? Ne? Gut. Was willst du sagen?
Das erinnert mich an dieses Gleichnis mit dem Zöllner und dem Pharisäer. Dass der Pharisäer grüßt, ne? Und der Zöllner hat sich nicht mal getraut, in den Himmel zu schauen.
Genau.
Das, was du vorhin gesagt hast, dass du uns wünschst, dass wir Fehler machen, ist teilweise auch
richtig. Ja, ich habe das so ein bisschen ironisch gemeint.
Weil,
okay.
Dadurch wird man dienen. Und man erkennt, dass man nicht würdig ist für das Reich Gottes.
Genau.
Aber der Herr macht es wirklich und man wird immer mehr demütiger, je sündhafter man eigentlich war.
Oder total wichtig, ja.
Je mehr man gemacht hat, dass man erkennt, so, oh,
ich habe so vieles gemacht, aber trotzdem auch, nur durch die Gnade. Nur durch die Gnade.
Mein Weg ändere und die richtigen Dinge tue und somit auch meinem Nächsten mehr diene. Ja? Zum Beispiel mein Leben, bevor ich gläubig war eine Katastrophe. Das ist wirklich eine riesengroße Katastrophe erleben. Und dadurch habe ich erkannt, dass ich jetzt viel mehr Gutes tun will. Mhm. Ne? Dass ich meinen Nächsten noch mehr achte. Mhm. Weil ich bin selber nicht perfekt. Zum Beispiel vorhin im Auto, das tut mir so leid, Nelly. Da war ich ein bisschen sauer auf Nelly, weil irgendwie hatten wir uns falsch oder ich habe was falsch verstanden. Und dann habe ich so genervt, weil ich vor lange gewartet habe. Und dann hat mir aber Gott gezeigt, so, du bist doch selber immer zu spät. Warum? Also, du bist doch selber voll. Also, du bist doch selber blöd, ne? Ja. So, was siehst du den Splitter im Auge deines Lebens, aber deinen eigenen Balken, den siehst du hast, nicht. Siehst du nicht. Und dann habe ich mich auch entschuldigt und das
ist mir voll rein. Also, ich habe das nicht übel genommen, oder?
Ja? Also wenn du
mich
jetzt
meintest
oder so, dann...
Ja? Nein,
und
gar nicht.
Also. Gut, Halleluja. Und mit dieser kleinen Ironie, was ich gesagt habe, ich wünsche euch, dass ihr mehr Fehler macht. Was meine ich damit? Mit diesem Beispiel von den 500 und von den 900, das heißt von den 5 Fehlern und 9 Fehlern, dass wir immer mehr Gutes tun, immer mehr für Gott arbeiten. Umso mehr wir für Gott arbeiten, werden wir auch natürlich ein bisschen immer Fehler machen. Aber Gott guckt nicht auf das eine Fehler, was wir gemacht haben, sondern an die Sachen, die wir richtig gemacht haben. Ne? Das ist
und
der Punkt.
Weil man einfach so leid tut, was man in dem getan hat, will man auch mehr Gutes tun. Also, weil Gott einem so viel vergeben hat.
Halleluja. Ja, Amen. Wir sind immer abhängig von der Gnade und alles, was wir tun, sollen wir aus dem Heiligen Geist tun. Ne? Und er schenkt uns so viel Kraft. Und wenn wir jetzt in diesen Rhythmus sind, für Gott zu arbeiten, dann wollen wir immer mehr für Gott tun. Aber es gibt Leute, die nicht in diesen Schwung kommen, in diesen Lauf kommen, weil sie immer denken, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt habe ich das falsch gemacht. Und wenn man jemand so jemand einlädt, irgendwas zu machen, könntest du jetzt eine Andacht halten? Und der bringt, nein, weil ich könnte was Falsches sagen. Ne? Versteht ihr? Die Leute bremsen sich selbst, weil sie denken, ich könnte was falsch machen und so weiter. Aber die tun das Richtige nicht. Ne? Wenn sie jetzt 10 Minuten sprechen würden vor der Gemeinde, dann würde die Gemeinde gesegnet sein, diese 10 Minuten lang. Und wenn sie jetzt 5 Sekunden irgendwas gesagt haben, was nicht jetzt theologisch ganz korrekt wäre, ne? Sagen wir so, dann wäre die Gemeinde dann 5 Sekunden nicht gesegnet. Aber die 9 Minuten und 95 Sekunden, die wären gut. Ne? Die wären gesegnet. Ne? Und das ist ein Denkenänderung, was wir brauchen. Halleluja. Halleluja. Hier eine Aufgabe für euch. Aufgabe Nummer 1. Ab heute, wenn du deine Bibel liest, unterstreiche das Verb tun, wenn du es findest. Immer wenn ihr irgendwo liest, was Jesus oder der Apostel oder im Alten Testament das Verb tun findet, unterstreichen das. Dann werdet ihr sehen, wie vieles die Bibel uns zeigt, was wir tun können. Na, weil viele, wenn wir sagen so, ja, den Wille Gottes zu tun, denken viele, ja, was ist doch der Wille Gottes? Gott hat doch verboten, du sollst nicht stehlen, nicht Ehe brechen und das und das und das. Die denken gleich an das, was alles, was Gott verboten hat. Und man sieht nicht in der Bibel, was alles Gott in der Bibel befiehlt. Man sieht es. Manchmal ist man selber blind. Und darum habe ich ja diese Aufgabe gegeben. Ne? Wieso ist jeder Jünger ein Heiliger? Möchte jemand hier ein Wort sagen?
Alte, wenn wir es wirklich abgelegt haben, werden wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet.
Wir
heilig, weil er heilig ist.
Amen. Noch ein Wort, um das zu...
Weil unser Wandel heilig
ist. Ne? Perfekt. Das heißt, der Gott vergibt uns durch die Rechtfertigung, aber er schenkt uns seinen Geist, der uns auch bewegt, das Richtige zu tun. Ne? Das sind 2 Momente. Ne? Gut. Das nächste, den Satz besprechen, Gott zeigt uns den Weg, laufen müssen wir selber, müssen wir schon selbst. Wer, der noch nicht gesprochen hat, möchte das jetzt kommentieren?
Die Bibel als
Naschma, sag mal was dazu. Du warst die Einzige, die noch nicht gesprochen hat.
Ja, Gott zeigt ja uns, was richtig und was falsch ist. Aber dennoch hat er uns ja den freien Willen gegeben. Also die Wille der Gott sollten wir auch ja selbst entscheiden. Wir gehen, was Gott mir vorgegeben hat, oder soll ich denn wir gehen, was mir...
Gott zwingt uns nicht, ne?
Genau.
Er flüstert uns, er inspiriert uns, aber tun müssen wir es.
Okay. Die Bibel einfach, die Bibel als Navigation nutzen quasi. Er ist hier jeden Tag gelaufen, viele, viele Kilometer. Er ist nicht umsonst viel gelaufen und hat ihn nicht umsonst auf seinen Wegen viel schreiben, niederschreiben lassen. Dann wird das, was niedergeschrieben wurde, ist ein sinnbildlich als Vorbild für uns gedacht, dass wir dasselbe tun sollen. Und klar werden heute einige sagen, ich laufe jeden Tag nicht 33 Kilometer oder was weiß ich, wie viele Kilometer. Aber dennoch ist die Bibel quasi als Navigationshilfe dazu gegeben, dass Gott uns den Weg zeigt, den wir aber selber laufen müssen.
Amen. Amen. Gut, nächste Lektion.
Ich habe noch eine Frage hier unten.
Diese Frage lassen wir jetzt auch zur nächsten Lektion. Die ist nächste Lektion auf Seite 45, Lektion Nummer 8.